Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Ihr Lieben, heute ist ein glorreicher Tag. Ihr Lieben, und wie schön, dass wir heute hier versammelt sind und ihn gemeinsam zu feiern. Wir haben es gesungen, den größten Tag, oder auch gebetet in der Geschichte. Jesus Christus ist auferstanden. Unglaublich. Nicht in Worte zu fassen. Und ich merke jedes Mal wieder in der Vorbereitung, wie aufgeregt und nervös ich bin, weil ich irgendwie mir wünsche, das, was dort geschehen ist, gerecht zu werden. Und deswegen bete ich nochmal, dass Gott mir ganz viel Gnade schenkt, weil ich weiß, das ist zu groß. Aber er hat etwas Gutes für dich und mich heute Morgen vorbereitet. Lass uns beten. Jesus, du bist hier, weil du der Auferstandene bist. Und wir feiern deinen Sieg am Kreuz. Wir feiern dein Leben. Und wir feiern das, was du uns darin geschenkt hast. Wir ehren dich dafür. Und wir danken dir, dass es etwas mit uns zu tun hat. Ganz persönlich. Und deshalb bitte ich dich, Herr, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort heute zu verkündigen. Mach unsere Herzen weit auf, dass wir erkennen, was Ostern wirklich bedeutet. Amen. Ich sehe zwar nicht ausgeschlafen aus, aber ich hatte ein paar Tage frei. Und wenn wir als Familie ein paar Tage frei haben, dann versuchen wir immer zu campen. Und das haben wir auch getan. Wir waren in Holland, hatten ein paar schöne Tage gehabt. Und bei uns ist es so, dass wenn wir morgens wach werden, dann stehen wir nicht auf. Das ist ganz wichtig. Das ist frei. Aber die Jungs, die haben natürlich Hummel im Hintern. Und die kommen dann meistens zu uns ins Bett. Da wird noch ein bisschen gekuschelt, aber nicht gekämpft und auf jeden Fall auch nicht geredet. Und vor ein paar Tagen kam mein Sohn morgens zu mir, legte sich zu mir und wir sprachen nicht. Er kuschelte sich an mich und auf einmal sagte er zu mir, ich liebe dich, Papa. Diesmal hat er es wirklich gesagt. Alle, die Weihnachten da waren, wissen Bescheid, diesmal hat er es wirklich gesagt. Und ich ahnungslos, total verschlafen, aber das hat mich so getroffen, weil ich gespürt habe, hey, das kam aus seinem Herzen. Nicht, weil Papa irgendwas geschenkt hat, irgendwas gemacht hat, das kam tief aus seinem Herzen und hat so für ihn die Verbundenheit zwischen uns beiden ausgedrückt. Wir merken, es gibt Worte, die sind anders. Da liegt eine ganz besondere Kraft drin. Und deshalb auch hat es eine ganz andere Auswirkung als manche Worte, die wir sonst so sprechen. Und am Ostern, da waren diese Jünger von Todesangst befangen, hoffnungslos, keine Perspektive. Wie soll es weitergehen? Alle unsere Hoffnung ist gestorben. Und doch kommen dann diese Worte aus ihrem Mund. Worte, die ihr Leben verändern und die wir fast 2000 Jahre noch feiern. Er ist nicht auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und jedes Jahr mache ich mir Gedanken über Ostern. Und immer wieder, wenn ich Texte lese, ich merke, es übersteigt meinen Verstand. Ich kann es nicht begreifen. Und doch auch wenn du es nicht begreifen kannst, groß oder klein, es ist eine Wahrheit, die uns gilt, dir und mir an diesem Tag. Und deswegen werden wir als Gemeinde auch niemals müde, immer wieder über dasselbe zu sprechen, dass er wahrhaftig auferstanden ist. Es ist wie mit der Sonne. Gestern hatten wir endlich mal wieder ein bisschen Sonne gehabt. Wir haben gerade ein Familienfest und wir haben Volleyball gespielt und danach lag ich so in der Sonne und habe ihre Sonnenstrahlen gespürt. Wow, habe ich gedacht. So erfrischend, so wohltuend. Ich werde niemals müde, mich in die Sonne zu legen und ihre Strahlen zu genießen. Manchmal fahren wir extra nur in den Urlaub, wo die Sonne ganz besonders stark ist, um sie zu genießen. Und ihr Lieben, wie viel mehr ist an Ostern geschehen? Wie viel mehr ist an Ostern geschehen als das, was wir so manchmal in der Sonne genießen? Und wisst ihr, der gute Paulus, der viele Briefe des Neuen Testamentes geschrieben hat, der sagte auch, ich werde niemals müde, euch immer wieder dasselbe zu sagen. Und heute werden wir einen Teil aus dem Philipperbrief lesen. Und es ist einer der kraftvollsten Kapitel, die er geschrieben hat. Warum? Weil er dort nicht nur Lehre uns gibt, sondern er uns ein Stück weit in sein Herz blicken lässt. In sein Herz, wie er Ostern erfahren hat. Was das für Auswirkungen für sein Leben hatte. Also heute werden wir in dieser Passage die andere Seite von Ostern erfahren. Lasst uns mal reinschauen. Philipper 3, die Verse 3 bis 11. Dort sagt Paulus, denn wir sind die Beschneidung, also das wahre Volk Gottes, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israels vom Stamm Benjamin. Ein Hebräer von Hebräern. Im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer. Im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. So viel erstmal zu Paulus Worten. Was feiern wir an Ostern? Wir glauben, dass Jesus Christus für uns, für dich und mich, für unsere Schuld, die uns von Gott trennte, am Kreuz gestorben ist. Wir glauben daran, dass er 3 Tage lang im Grab lag, tot, hinter einem Stein versiegelt. Und wir glauben daran, dass Jesus Christus am 3. Tag auferstanden ist. Das glauben wir. Aber ihr Lieben, das ist nicht alles, was wir glauben. Denn wenn wir uns Johannes 11 zum Beispiel anschauen, lesen wir Folgendes, was Jesus sagt. Er sagt nicht nur, er hat, sondern er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Was Jesus uns hier deutlich macht, ist, dass es nicht nur eine Seite von Ostern gibt. Ostern ist mehrdimensional oder hat mehr Facetten. Zum einen ist es eine Tatsache, die geglaubt werden soll. Aber auf der anderen eine Erfahrung, zu der du eine Verbindung haben sollst, die du erleben sollst. Also wenn du nur an die Auferstehung als Tatsache glaubst, aber nicht als eine lebendige Erfahrung und genauso umgekehrt, wenn du an die Auferstehung als eine spirituelle Erfahrung glaubst, aber nicht glaubst, dass er tatsächlich von den Toten auferstanden ist, dann fehlt dir eine Kraft, die Ostern ausmacht. Die Bibel lernt zum Beispiel in 1. Korinther 15, auch von Paulus geschrieben, in Diskussionen mit einigen Korinthern, die sich gefragt haben, ist Jesus wirklich leiblich auferstanden? Sagt er, jeder kann die Beweise nach ihrer Echtheit prüfen. Paulus sagt, 500 Menschen ist Jesus begegnet. Und die meisten davon leben noch. Geht hin und fragt. Eine Tatsache, sagt Paulus. Nicht, du fühlst das oder ich fühle das. Nein, es ist eine Tatsache. Und er hat noch mehr aufgezählt. Und wisst ihr, meine Frau ist heute auf dem Familienfest. Und wenn ich später hingehe und ich rieche ein bisschen nach Würmern und nach Erde und sie mich fragt, Daniel, warst du heute Morgen wirklich predigen oder warst du angeln? Dann sage ich, hey, ich habe wahrscheinlich 300 Zeugen heute, fast so viele wie Jesus. Also bitte euren Namen nachher eintragen, dass sie sich bei euch melden kann, ja? Aber ihr Lieben, es gibt Theologen, die der Überzeugung sind, dass die Auferstehung nur mythisch gemeint war. Und dass es auch nicht wichtig sei, ob Jesus leibhaftig auferstanden ist. Sie sagen, das, was wichtig ist, ist, wofür Jesus stand, was er getan hat, seine Werte, seine Bedeutung. Aber das ist nicht, was die Bibel lehrt. Es ist eine historische Tatsache und sie ist so wichtig für unseren Glauben. Denn wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre er tot. Dann würde sein Beispiel vielleicht weiterleben. Als Vorbild. Aber er würde nicht leben. Und wir hätten kein Gegenüber, mit dem wir sprechen können. Mit dem wir Beziehung haben können. Keine reale Kraft, die die Macht hat, in unser Leben wirklich einzugreifen. Also ein Glaube, ohne dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, ist ein Glaube ohne Kraft. Aber auch gleichzeitig sagt Paulus in seinem Text, wenn du nicht wie er diese persönliche Erfahrung der Auferstehung gemacht hast, auch dann hast du einen Glauben ohne Kraft. Und die Frage, die ich uns heute Morgen stellen möchte, ist, kennen wir beides? Paulus sagt, wir brauchen beides. Das eine reicht nicht aus. Es reicht nicht, einfach nur Lehrsätze zu glauben. Dogmen. Und auf der anderen Seite reicht es auch nicht, dass Glaube nur eine spirituelle Erfahrung ist. Wisst ihr, die Bibel, die hat ganz klare Kanten. Sie sagt, das ist richtig und das ist falsch. Sie sagt, das führt zum Leben und das führt ins Verderben. Und sie sagt auch, das ist wirklich geschehen. Ich habe euch gerade eben von der Diskussion von Paulus gesagt. Berichtet. Und er sagt, wenn Jesus nicht wirklich leibhaftig von den Toten auferstanden ist, dann lasst uns das Ganze alles hier sein. Dann ist das alles hier nichts wert. Dann sollten wir lieber irgendwo draußen sein und das Leben so maximal genießen, wie wir nur können. Aber er ist auferstanden. Wenn wir die Kraft von Ostern wie die Jünger, wie Paulus erleben wollen, dann müssen wir Gottes Wahrheit in unser Leben lassen. Und sie erkennen, dass er wirklich gelebt hat, dass er wirklich gestorben ist und auferstanden ist. Das ist das Fundament, auf dem unser Glaube steht. Doch was ist es jetzt mit der Erfahrung, dieser persönlichen Erfahrung von Ostern? Ich meine, Jesus ist vor 2000 Jahren auferstanden. Wie sollen wir das heute erfahren? Und doch sagt Paulus, wie wichtig das ist, diese Erfahrung. Und er sagt in Vers 10, sagt er Folgendes. Um ihn, Jesus, zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Für Paulus ist die höchste Ambition, seitdem er Jesus Christus erfahren hat, Jesus zu kennen und die Kraft seiner Auferstehung. Und wenn du dich noch an den Text aus Philipper 3 erinnerst, dann sagt er, alles andere ist für ihn wie Verlust, seitdem er Jesus Christus erfahren hat. Alles andere ist wie Verlust. Und ihr müsst euch vorstellen, Paulus war aus religiöser Sicht jemand, der eine Menge zu bieten hatte. Wir haben gelesen, er kannte das Gesetz und er lebte danach tadellos. Er war nicht nur ein Jude, er war ein Jude von Juden. Ein Hebräer von Hebräern, Stamm Benjamin. Der hat da richtig geflext. Für uns ist das ja okay, Benjamin und so, bei den Juden war das eine Sache. Er gehörte zum Gottesvolk, zum auserwählten Volk. Was für eine Ehre. All das war für ihn ein Gewinn, das in seinem Leben zu haben. Paulus war also nicht jemand, der so depressiv durchs Leben ging, sondern er hatte eine Menge vorzuweisen. Aber als er Jesus erlebte, den Auferstandenen, wurde all dies, was ihn so stolz machte, was sich wie ein unglaublicher Segen anfühlte, auf einmal überstrahlt von etwas viel Größerem. Und dann gab es für ihn nur noch eine Sache, die er wirklich wollte, nämlich ihn zu kennen. Wisst ihr, es ist nicht so, dass alles andere auf einmal bei ihm unbedeutend geworden ist. Aber im Gegensatz zu Jesus, den er gefunden hatte, war all das so wie so ein kleines Lämpchen. Es war nicht unbedeutend, aber im Gegensatz zu Jesus kam all diese Dinge zu einer Umwertung aufgrund der überragenden Größe und Einzigartigkeit von Jesu. Und ich frage dich, wenn du diese Worte von Paulus hörst, alles ist wie ein Verlust für ihn. Christus hat er gewonnen. Kannst du etwas von dem erahnen, was Paulus in Bezug auf Jesus empfindet? Kannst du in deinem Leben etwas von dieser Leidenschaft finden, die Paulus für Christus, den Auferstandenen, hat? Wisst ihr, manche, die finden sowas befremdlich, was Paulus dort sagt. Extrem, vielleicht sogar radikal. Ich meine, ist das nicht ein bisschen übertrieben, Paulus? Alles andere ist ein Verlust im Vergleich zu Jesus. Ist das nicht übertrieben? Ist das wieder typisch Paulus, der irgendwie probiert, durch Beispiele wie ich auch irgendwas zu überspitzen? Er sagt, nein, das ist Realität. Wisst ihr, er sagt, ein Mensch mit Leidenschaft für Jesus, den auferstanden ist, ist wie ein Mensch, der eine Brille trägt. Ich habe hier ein paar Brillenträger, sehe ich hier. Und jeder, der wirklich, also richtig eine Brille braucht oder gebraucht hat, ich meine jetzt nicht 0,25, hier gibt es welche, die haben 7 und sowas, habe ich auch schon mal gehört. Ich habe letztens eine Brille aufgesehen, ich konnte gar nichts durchsehen, weil das so stark war. Und diese Menschen haben die Erfahrung gemacht, weil sie eine Brille bekommen haben, dass sie auf einmal viel besser sehen konnten. Und niemand von ihnen will zurück, unscharf zu sehen. Was wäre das für ein Verlust, all die Schönheit dieser Welt nicht mehr klar und scharf sehen zu können? Und Paulus sagt, so sieht auch ein Christ, der dem Auferstandenen begegnet ist, ihn erfahren hat, sein Leben durch Christus. Das ist ein Gewinn. Und dadurch wirkt alles andere wie ein Verlust. Und wenn du dich also fragst, ob du in deinem Leben eine Leidenschaft für Christus hast, dann kannst du das daran prüfen, wie du oder wodurch du auf dein Leben schaust. Nicht auf die schönen Dinge, wo wir sagen, oh, danke Gott für meine wundervolle Ehefrau, für meine wundervollen Kinder, für diese wundervolle Gemeinde, sondern wie schaust du auf Sorgen? Wie ist dein Blick in deinem Leben auf Sorgen? Ein Mensch mit Leidenschaft für Jesus, der geht zu Jesus. Der denkt darüber nach, was er darüber gesagt und gelehrt hat. Und er macht sich Gedanken darüber, wie er durch Jesus damit umgehen kann. Wie gehst du um mit Verbitterung? Wir sind Menschen. Du hast Menschen verletzt und du wurdest von Menschen verletzt. Das ist das Leben. Wie gehst du damit um? Du gehst zu Jesus und du schaust durch ihn das Ganze an. Und weil du die Dinge durch ihn anschaust, merkst du auf einmal, Jesus ist der Richter, nicht ich. Du schaust auf seine Vergebung und merkst, wie viel dir vergeben ist. Und du merkst, wie er dir in all dem begegnet. Wie entscheidest du, welchen Lebensstil du wählst? Wie du Beziehungen leben möchtest? Ein Mensch, der eine Leidenschaft für den Auferstandenen hat. Er sieht alles durch Christus und er ordnet alles durch Christus. So sehen wir das am Zeugnis von Paulus. Und die Frage ist für uns heute Morgen, trifft das auf uns zu? Sind du und ich da dran, durch ihn immer besser zu sehen, durch seine Augen, Dinge zu verstehen? Oder ist der Glaube nur etwas für uns, das wir für wahr halten? Wisst ihr, wenn ich mir die Verse von Paulus angeschaut habe, ich frage mich immer wieder, verstehen wir manchmal wirklich, und das haben wir auch heute Morgen im Gebet gesagt, was es bedeutet, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Verstehen wir das wirklich? Und Paulus sagt, weil er lebt, weil er auferstanden ist, kannst du ihn wirklich kennen. Du kannst eine reale Beziehung zu ihm haben, eine persönliche Interaktion mit ihm, wie ich gerade mit dir. Du kannst jeden Tag spüren, dass er mit dir ist, in all den Dingen, mit denen du ringst. Er ist mit dir. Wisst ihr, es ist eine Sache zu glauben, dass Gott dich allgemein liebt. Das hören wir jeden Sonntag, das wirst du jedes Mal in der Bibel lesen. Gott liebt dich. Gott gab seinen Sohn für dich. Es ist eines, das allgemein zu glauben, aber es ist eine ganz andere, wenn seine überströmende Liebe wirklich auf dein Leben herabkommt und dich erfüllt. Es ist eines, das ganz anderes, dass du feststellst, dass er lebt, dass er persönlich mit dir zu tun hat. Das bedeutet, Jesus zu kennen. Und davon will Paulus immer mehr. Also wenn du merkst, dass dieses Kennen, Jesus, alles andere in deinem Leben überstrahlt, sagt Paulus, dann hast du Ostern erfahren. Wisst ihr, viele Menschen sind enttäuscht von Glauben. Sie sagen, wow, da ist ein Gott der Liebe, okay. Und sie sind damit beschäftigt, religiöse Dinge zu tun. Wie sie versuchen, gut zu sein, die Dinge richtig zu tun. Und sie erwarten dann, dass all das, was sie sich in ihrem Leben vorstellen, auch so passiert. Ich gebe Gott was und er gibt mir was zurück. Und dann sind sie enttäuscht, weil die Dinge nicht so laufen, wie sie sich vorgestellt haben. Und dann stellen sie diese Frage, was bringt mir der Glaube eigentlich? Was bringt er mir? Wisst ihr, und so welche Menschen, sie benutzen Jesus als Mittel. Jesus ist das, um das zu bekommen, was ich eigentlich will. Aber er ist nicht das Ziel, wie Paulus es beschreibt. Und Paulus sagt, Christen benutzen alles in ihrem Leben, die guten Seiten und auch die schlechten Seiten, um ihn mehr zu kennen. Und wenn du einen Christ triffst, dann wirst du in seinem Leben sehen, dass selbst manche Krise dazu beigetragen hat, ihn besser kennenzulernen, seine Liebe besser zu verstehen, ihm mehr zu vertrauen, zu erfahren, dass er dich wirklich liebt, zu dir steht und dass du wirklich ihm alles geben kannst. Paulus sagt, Christen mit Leidenschaft, sie schauen anders auf das Leben, sie schauen durch Jesus Christus. Aber das ist nicht alles, was er sagt. Er sagt, ich will ihn kennen und ich will die Kraft der Auferstehung kennen. Was bedeutet das? Jesus zu kennen bedeutet, dass ich mit ihm verbunden bin. Aber die Kraft der Auferstehung dagegen ist die Erfahrung, die Jesus selbst gemacht hat, als er von den Toten auferweckt wurde. Paulus sagt, darin können wir Jesus ähneln. Dadurch können wir Jesus ähneln, indem wir diese Kraft in unserem Leben, dass sie uns auch auferweckt. Darin können wir ihm ähneln. Es geht also in seinem zweiten Punkt nicht um Beziehung, sondern es geht um Wachstum in unserem Leben. Die Sehnsucht, die Kraft, seine Auferstehung zu kennen, weil wir so werden wollen wie er. Das sagt Paulus. Wenn du dir Bereiche in deinem Leben anschaust, dann wirst du Dinge finden, die tot sind. Denn das Gegenteil von Leben ist tot. Und alles, wo es nicht lebendig ist, da ist es tot. Und wenn du in dein Leben schaust, findest du vielleicht ganz unterschiedliche Dinge. Hey, da ist vielleicht Wut und Verbitterung, die so präsent in deinem Leben ist. Und du fragst dich, wie soll daraus Vergebung und echte Liebe werden? Oder du schaust in dein Leben und du siehst da all diese Unsicherheit, diese Selbstzweifel. Und du fragst dich, wie soll da Selbstwert entstehen? Selbstbewusstsein. Oder du schaust auf dein Leben, auf all die Ich-Bezogenheit, weil du immer die Angst verspürst, zu kurz zu kommen. Und du fragst dich, wie soll da Mitgefühl und Großzügigkeit wachsen? Paulus gibt uns folgende Antwort darauf, dass das Tote, indem das Tote von dem Heiligen Geist übernommen wird. Wo Menschen erneuert werden, wo Finsternis weicht, wo ein Mensch zum lebendigen Glauben kommt, da ist die Kraft des Heiligen Geistes am Wirken, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Und Paulus sagt, diese Kraft, sie gilt unserem Leben. Sie gilt deinem Leben. Nicht, wenn du irgendeine Leiter hochgeklettert bist an Frömmigkeit, sondern wenn du glaubst, dass Jesus gelebt hat. Wenn du glaubst, dass er für dich und deine Schuld gestorben ist. Wenn du glaubst, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Und dass, indem du deine Hoffnung auf ihn setzt. Es ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Hey, es gibt Dinge in unserem Leben, die scheinen so wie begraben, wie als Jesus gekreuzigt wurde. In diesem Grab mit einem Stein versiegelt, den kein Mensch wegbekommt. Und du hast schon alles versucht, diesen Stein wegzuschieben, aber du merkst, deine Kraft reicht nicht aus. Und doch erinnert uns Ostern daran, dass Gott durch einen Engel diesen Stein weggerollt hat und dass der auferstandene Jesus hinausgekommen ist. Und deswegen wird Paulus nicht müde, immer wieder davon zu sprechen, auch von dieser Kraft der Auferstehung, weil er sich bewusst ist, dass wenn diese Kraft in der Gemeinde und in den Menschen der Gemeinden immer mehr einzieht, was es für Auswirkungen hätte in dieser Stadt, in der Gemeinde, in den Leben. Und ich frage dich heute Morgen, hey, schau auf die Dinge in deinem Leben. Was scheint für dich wie so eine schwere Steinplatte? Wie dieses Grab, tot, einsam. Da ist nichts mehr zu machen. Verbitterung, Selbstzweifel. Wut. Gott sagt uns heute Morgen durch Ostern, er ist in der Lage, diese Dinge wegzuräumen. Und vielleicht nicht mit einem Rums, aber sagt Stück für Stück. Und was er sagt ist, egal ob es schnell passiert oder in einem Prozess, das, was hinauskommen wird, ist neues Leben. Das sagt dir Ostern. Was hinauskommen wird, ist das, was Jesus ausgezeichnet hat. Seine Kühnheit, seine Liebe, sein Mut, seine Entschlossenheit, seine Geduld. All das kann in unserem Leben hervorkommen, wenn die Kraft von Ostern wirklich unser Leben berührt. Wenn wir dem Auferstandenen ganz persönlich begegnen und der Raum in unserem Leben bekommt. Hey, siehst du, wie Ostern funktioniert? Es ist diese Tatsache, die so wichtig und so ein wichtiges Fundament für unser Leben ist. Aber Paulus sagt, sie ist mehr. Nämlich je mehr du ihn kennst, je mehr wächst auch die Kraft der Auferstehung in deinem Leben. Je mehr Zeit du mit ihm verbringst, seine Liebe suchst, ihn immer mehr verstehst und erkennst, desto mehr wird die Auferstehungskraft in deinem Leben aufgerührt. Das ist die Zusage an Ostern für uns. Er sagt nicht, dass das ein Zuckerschlecken ist. Er spricht auch von der Gemeinschaft der Leiden Jesu Christi. Er spricht von Ablehnung, sogar von Verfolgung, von Schwierigkeiten, sogar von Ungerechtigkeit, die uns widerfährt. Aber Paulus sagt, Christus zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, diese Tür wurde dir und mir an Ostern geöffnet. Und sie will alles neu in unserem Leben machen. Nicht ein wenig schöner, ein wenig besser, ein wenig ertragbarer, sondern neues Leben soll in unserem Leben geschehen. Und du erkennst es, ob du durch diese Tür hindurchgegangen bist, daran, dass etwas in deinem Leben geschehen ist, das dich so tief in deinem Inneren ergriffen hat, dass es alles andere überstrahlt. Und dass du eine ganz neue Perspektive auf dein Leben und diese Welt hast. Manchmal so anders, dass sie für manch einen sogar merkwürdig und übertrieben klingt. Hey, die Band darf gerne nach vorne kommen. Das ist das Zeugnis von Paulus. Es ist die andere Seite von Ostern. Wie er den Auferstandenen begegnet ist und welche Auswirkungen es in seinem Leben hatte. Und wenn du heute hier sitzt und du hast das nicht, diese Erfahrung wie Paulus, diese überstrahlende Kraft Christus in deinem Leben, diese neue Perspektive für dein Leben und für diese Welt, hey, dann hast du die Kraft des Glaubens noch nicht erfahren. Und so übertrieben es klingen mag, Paulus macht die Leute deutlich, nichts, absolut nichts, kann dein Leben so erfüllen, wie es der Auferstandene tun kann. Nicht deine Karriere, nicht deine Erfolge, irgendwelche Statusdinge, dein Liebesleben, nicht mal deine Familie. Paulus sagt, hey, was wir eigentlich suchen, ist er, der Gekreuzigte und Auferstandene. Warum? Weil er ist die Auferstehung und das Leben. Und Ostern möchte dir heute Morgen sagen, es ist eine Tatsache, Jesus Christus ist auferstanden. Aber sie möchte nicht nur eine Tatsache sein, sondern sie möchte deine persönliche Tatsache sein. Du sollst erfahren, was Ostern er für dich getan hat. Ostern geschieht dort, wo Menschen ihr Herz für Jesus öffnen. Und ich möchte dich einladen an diesem Tag, morgen ist auch noch ein freier Tag, den wir genießen dürfen. Und ich möchte dich ermutigen, nimm dir die Zeit, auf dieses Wunder an Ostern zu blicken. Auf Jesus zu schauen, der gestorben und auferstanden ist, den der Tod nicht halten konnte, sondern der auferstanden ist, der zu Rechten sitzt und der gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben. Lieben, Ostern ist das größte Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Aber Paulus sagt, sie soll auch deine ganz persönliche Geschichte sein. Sonst ist sie für dich nichts wert. Und ich ermutige dich, öffne dein Herz. Reagiere auf das, was Gott vielleicht in dir heute Morgen aufgerührt hat. Treffe eine Entscheidung, dich dieser Wahrheit hinzugeben, zu sagen, ich will es erfahren, ich will es erleben, Ich will deine strahlende Kraft in meinem Leben sehen, wie sie alles andere überstrahlt. Dazu lädt uns Ostern ein. Wir singen jetzt noch ein Lied und an der Seite stehen Beter, die gerne für dich da sind. Aber geh nicht einfach nach Hause. Es ist der größte Tag in der Geschichte. Und es möchte dein größtes Ereignis in deinem Leben sein. Es verändert alles. Es gibt dir alles. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das Zeugnis von Paulus. Diesen Blick in sein Herz. Von dieser überwältigenden Kraft, die von dir ausgeht, Herr. Die sein Leben, ja, in sein Leben gestrahlt hat. Und alles andere wie so eine kleine Kerze schien ließ. Und ich danke dir, dass das nicht nur Paulus gilt, sondern auch uns. Dich zu kennen und die Kraft deiner Auferstehung zu erfahren, Herr. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen weit machst für diese Wahrheit. Uns danach auszustrecken, zu erfahren, welch ein Wunder darin liegt für jeden Einzelnen von uns. Und ich bete, dass wir alle Zweifel, alle Unsicherheit beiseite legen und dass wir auf dich schauen, Herr. Du bist für uns auferstanden. Du lebst für uns. Du bist unser Fürsprecher. Du empfängst uns mit offenen Armen. Und so bete ich, dass diese Kraft der Auferstehung ganz neu unser Leben erreicht, dass wir erkennen, dass du der König der Könige bist und dass es in unser Leben strahlt und aus unserem Leben hinaus. Amen.